die draußen im Foyer noch sind, ruhig reinzukommen in eine schöne, warme Gemeinschaft hier. Weil wenn dann alle hier sind, werden wir mit einigen Informationen anfangen. Ich möchte natürlich, dass auch alle die wichtigen Informationen mitbekommen. Aber ich fange einfach mal an. Und zwar Caroline und Detlef Meyer sind heute nicht hier. Aber ich glaube, ich bin einer der Glücklichen und wenigen, der die kleine Mariella schon gesehen hat. Aha, da staunt ihr. Und ich freue mich natürlich, dass es der Mariella und der Caroline richtig gut geht. Denen geht es so gut, dass sie gestern bei Stern im Norden zum Fußball gucken waren. Also, ja, das Kind wird also schon richtig in das Leben hineingeführt. Ich als TO-Mitarbeiter freue mich natürlich, dass das Kind sofort Fußball mitbekommt und hat das auch gut gemacht. Also ganz, ganz liebe Grüße von den dreien und es geht wirklich allen ganz prächtig und sie sind total dankbar dafür, dass alles so gut gegangen ist und danken der Gemeinde natürlich auch für jegliche Gebetsunterstützung. Ja, das andere ist, dass das Abendmahl, was für heute Abend vorgesehen war, am nächsten Sonntag ist am 18. um 20 Uhr, dazu auch schon mal die herzliche Einladung. Wir haben jetzt noch drei Leute, die etwas weitergeben möchten. Silke und Dirk Hahn, Reinhard Lanzke und Markus Wachowius. Kommt nach vorne, ihr kennt eure Zeiten, haltet euch da dran. Ja, Reinhard.
Ist noch etwas hin, aber ich möchte euch schon mal darauf hinweisen und einladen, am 29. August, der letzte Feriensonntag, ist bei uns in Brakel offener Garten und wir würden uns freuen, wenn recht viele von euch dazukommen würden. Vielen Dank.
Ich mache mal in dem Konsens weiter, 4.9. Gemeindefest, Begegnungsfest hier in der Gemeinde, 14 bis 17 Uhr. Und dadurch, dass wir das ein bisschen so gestalten wollen, dass wir viele kulinarische Spezialitäten auch anbieten wollen, möchte ich euch bitten, nach dem Gottesdienst draußen die Gabi von Dewitz anzusprechen und zu sagen, ob ihr etwas mitbringen wollt und mal zu schauen, in welchen Größen wir das mitbringen wollen. 4.9., 14 bis 17 Uhr. Dankeschön.
Ja, wir haben noch eine totale Offensive anzusagen. Da steht der Tom ja eigentlich sonst für. Aber ich sag mal, auf der Couch sitzen und verheiratet sein, das kann jeder, das ist gar nicht so schwierig, aber sich mit der Ehe richtig mal auseinanderzusetzen und total offensiv da dran zu gehen, da würden wir euch gerne ein bisschen Anleitung zu geben.
Ja, es muss jetzt keiner erschrecken, aber es ist schon so, wenn man auf der Couch sitzt, dann kommen manchmal total offensiv Sachen angerollt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben das auch erlebt. Und jetzt mittlerweile freuen wir uns, dass wieder ein Ehekurs startet, denn da gehen wir auch wieder so an das ein oder andere dran. Ihr braucht euch nicht fürchten, wir laden euch zu uns nach Hause ein und ihr seid zu zweit an einem Tisch. Ihr werdet wunderbar bekocht von dem Küchenteam, was sich vielleicht nachher mal so nach und nach bei uns meldet, damit wir auch total offensiv starten können, ohne da erst den Pizzaservice anrufen zu müssen. Der Dirk sagt noch was?
Ja, es geht los am 12. September. Was ist falschen Titel mitgenommen? Am 12. September geht es los, also ziemlich kurz nach den Ferien, deswegen sagen es wir auch jetzt schon an, weil in Ferien sind ja immer viele nicht da. Wer möchte, kann gerne einen Flyer draußen mitnehmen, da ist auch die E-Mail-Adresse zur Anmeldung drauf und wir würden uns über jeden Einzelnen freuen.
Es sind noch 4 Plätze frei. Wir würden uns freuen, wenn ihr also gleich auf uns zukommt. Okay, tschüss.
Ja, ganz herzlichen Dank. Eine Sache noch ganz kurz, am nächsten Samstag soll es nicht mehr ganz so heiß sein, deswegen lade ich euch ganz herzlich ein, als Umzugshelfer tätig zu werden für unseren neuen Pastor, Rolf Zierus. Jürgen Vogt ist Ansprechpartner, organisiert das Ganze. Wer Zeit, Lust und gerne Hilfe anbietet, darf sich dann bei ihm melden. Danke. Bisschen genauer anhört, dann hör ich zumindest daraus, dass es eigentlich ein Schrei ist, ein Hilfeschrei. Gib mir Sicherheit, gib mir Halt, gib mir irgendetwas bleibt, ein Wort, das morgen noch zählt. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass bei manchen die Schublade aufgeht und denkt, aha, wir sitzen jetzt in einem Gottesdienst und jetzt erzählt er etwas von, du musst nur glauben und Jesus hilft dir dann auch und dann kann nichts passieren und dann wird alles gut. Das kann ich aber nicht. Das kann ich heute nicht so einfach sagen. Um zu erklären, was ich meine, möchte ich Ihnen von meiner Oma erzählen. Das ist ein bisschen emotional für mich, deswegen muss ich manchmal vielleicht ein bisschen schlucken. Ist aber nicht so schlimm. Also auf jeden Fall, meine Oma ist Mitte der 80er Jahre gestorben. Meine Oma ist im Krieg mit 3 Kindern alleine gewesen. Ihr Mann ist zwar zurückgekommen aus dem Krieg, aber nicht zurück zur Familie. Meine Oma mit 3 kleinen Kindern, eine davon meine Mutter, ganz alleine. Irgendwie, ja, hat sie es geschafft, die Kinder durchzubringen, Geld zu besorgen, mit guten Freunden, mit Unterstützung. Als die Kinder aus dem Haus waren, ja, musste sie gucken, wie es weitergeht. Für die Älteren, Hotel 3 Kronen in Dortmund vielleicht noch bekannt, hat sie irgendwo in der Küche gesessen und Kartoffeln geschält. Und ich habe meine Oma bewundert, wie die Kartoffeln schälen konnte. Wenn bei mir aus solch einer Kartoffel solch eine übrig geblieben ist, dann hatte die bestimmt schon ganzen Eimer voll geschält. Also ich glaube, sie war eine der schnellsten Kartoffelschälerinnen von Dortmund. Irgendwann hat sie ihren Traumjob gekriegt. Sie wurde Küsterin in ihrer Kirche. Mit Hilfe von unserer ganzen Familie konnte sie diesen Job machen, weil sie von Kind auf behindert war. Sie hatte eine steife Hüfte gehabt, sie ist nur am Stock gegangen und hatte, ja, es schon ziemlich schwierig gehabt. Orthopädische Schuhe gab es irgendwie, aber längst nicht diejenigen, die es heute so gibt. Aber sie hat diesen Job gerne getan und ja, es war ihre Kirche, es war ihre Gemeinde, da fühlte sie sich zu Hause. Irgendwann war es dann so, dass sie ja auch ins Rentenalter gegangen ist, Mitte der 60er, Mitte, als sie 60 wurde, also 65 sowas. Und auch darauf hatte sie sich gefreut. Aber dann kam die Diagnose, Lungenkrebs. Meine Oma hatte die nie geraucht. Ich weiß auch nicht, ob sie mit irgendetwas zu tun hatte, was darauf schließen konnte, dass sie ja von dieser Krankheit, von diesem Krebs befallen wird. Aber die Diagnose war da und ein Leidensweg begann. Sie hat, ist viel zu Hause gepflegt worden, in meinem ehemaligen Kinderzimmer. Wir hatten ein anderes gekriegt, da war dann Pflegebett. Es ging dann immer los zwischen Dortmund und Thema, hin und her zur Lungenklinik, hin und zurück. Dann war es mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, aber vom Prinzip war es nicht gut. Und sie wusste, dass, ja, dass dieser Leidensweg ein Ende haben wird. Sie wird daran sterben, an diesem Krebs. Und dadurch, dass sie ja diese steife Hüfte hatte, hat sie sich auch durchgelegen und konnte nur auf dem Rücken legen und so weiter. Diese ganzen Problematiken, die da dann dazukommt. Aber sie hat versucht, nie zu stöhnen oder zu leiden oder so. Was ihr wichtig war, ist, dass sie diesen Weg des Leidens ganz bewusst geht. Sie hat gewusst, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo sie selber nicht mehr lesen kann. Sie hat gewusst, dass dieser Zeitpunkt kommen wird, wo sie selber nicht mehr beten kann. Und da hat sie zu ihren Kindern gesagt, wenn ich das nicht mehr kann, dann tut ihr das für mich. Ich weiß, dass das meine Hilfe ist. Ihr müsst mir helfen, ja, vor meinem Herrn zu stehen. Und sie wurde ja ziemlich vollgepumpt nachher mit Morphium wegen den Schmerzen. Und in einem hellen Moment hat sie berichtet, dass sie Erscheinungen hatte, dass sie geträumt hat, dass der Teufel ihr sagt, steh auf, schmeiß alle Krücken weg, wenn du von deinem Gott absagst, dann wirst du wieder laufen können, dann wirst du gesund werden. Ich weiß nicht, ob das durch das Morphium kam oder wie auch immer, aber ich glaube einfach, dass es diesen Kampf geben wird und geben kann auch. Wir haben ganz bewusst nachher als Familie mit den Enkelkindern das Abendmahl gefeiert, ganz bewusst Abschied genommen auch, und sie ist letztendlich in Ruhe und in Frieden gestorben, eingeschlafen. Warum erzähle ich das? Wir haben das Thema heute Farben der Angst. Und Farben gibt es in ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten und Arten. Und ich habe in der letzten Woche die Zeitung bewusst so ein bisschen danach gelesen. Und überall steht irgendetwas darüber, psychische Erkrankungen und so weiter. Und dieses Thema, ja, oder die Angst, die mich begleitet, oder das, was mir ausmacht, wie wird es sein, wenn ich irgendwann mal solch einen Weg gehen muss? Wie wird es sein? Wird mein Glaube ausreichen, ja, bei Gott zu bleiben, den Weg letztendlich zu gehen? Und da ist meine Oma mir eigentlich ein Riesenzeugnis. Sie hat andere, ihre Familie, ihre Freunde mit in die Verantwortung genommen. Sie hat ihren Weg geplant und sie wusste, wo sie hin wollte. Und das hat ihr Halt und Sicherheit gegeben und das hat ihr auch das gezeigt. Und sie wusste es, dass das etwas ist, was auch morgen zählt, so wie wir das in diesem Lied gehört haben vorhin. Das ist ein Zeugnis für mich. Egal was kommt, was mein Weg ist, ich weiß es nicht, was passiert. Ich möchte, dass Gott meinen Glauben so stark macht, mich hält, ja, dass ich den Weg durchgehen kann zu ihm hin. Und das ist etwas, was wir ja heute vielleicht lernen sollen, hören können. Was ist mein Halt, was ist meine Hilfe, was ist mein Weg, wie gehe ich ihn? Ich lade Sie dazu ein, in diesen Gottesdienst wirklich hineinzukommen. Sich zu öffnen, sich diesen Fragen zu stellen, sich selbst ganz persönlich vor Gott zu sehen. Und so möchten wir diesen Gottesdienst feiern, wirklich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich werde zum Anfang jetzt beten und bitte Sie dazu aufzustehen. Ja, lieber Vater, wir stehen am Anfang dieses Gottesdienstes vor dir. Jeder ist hier hingekommen aus den verschiedensten Situationen, mit den verschiedensten Gedanken. Du weißt, was uns Freude macht, aber du weißt auch, was uns ängstigt. Du kennst die Angst der Welt und du kennst die ganz persönliche Angst, die man nicht wagt auszusprechen, die man lieber verdrängen möchte, aber nicht verdrängen kann. Ich möchte dich bitten, dass du all das, was jetzt in unseren Köpfen ist und daran hindert, auf dich zu hören, dich zu erkennen, dass du es uns wegnimmst. Ich möchte dich bitten, dass du selber in uns jetzt Platz schaffst und Raum schaffst, um auf dich zu hören und dich zu erkennen und unseren Weg zu finden. Ich möchte dich bitten für alle, die an diesem Gottesdienst beteiligt sind, dass du ihnen deinen Segen gibst, die Kraft gibst und die Vollmacht gibst. Danke, dass du mitten unter uns bist, das hast du uns versprochen. Da, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Dafür möchte ich dir danken und dich bitten, dass du uns jetzt segnest. Amen. Wir möchten, oder ich lade Sie ein, jetzt das erste gemeinsame Lied mit uns zu singen. Ein jeder trage die Last des anderen. Und ich danke schon mal dem Anbetungsteam, dass er uns die ganzen Lieder heute, ja, begleitet. Wir sammeln auch bei diesem Lied die Kollekte ein.
Jesus, er baut ein Haus. Frau Teves ist jetzt da. Soll ich sie gleich zu Ihnen schicken? Herr Doktor? Frau?
Nein, bitte geben Sie mir noch eine Minute. So jung.
Ein unvorstellbarer Albtraum. Das kann einfach nicht wahr sein. Das allererste Mal. 18 Jahre, das ist ein Irrtum. Das kann einfach nicht wahr sein. Das ist eine Unverschämtheit. Ein unvorstellbarer Albtraum. Farben der Angst, so haben wir diesen Gottesdienst genannt. Und wir führen, wie intensiv Angst sein kann, wie unausweichlich, wie bedrängend, wie eng, wie uns Angst in die Enge führt. Und genau davon ist ja auch das Wort abgeleitet. Angst, Angustus, Enge. Angst führt uns in die Enge. Ein einziges Mal, das ist ein Witz. Das ist nicht fair. Ein einziges Mal. Jährlich infizieren sich 3 Millionen, nein, sterben 3 Millionen Menschen weltweit an AIDS. Und pro Tag werden 700 Kinder mit AIDS infiziert durch Geburt oder Stillen der Mutter. Und seit 2002 wächst die Rate der HIV-Infizierten in Deutschland wieder steil an. Instinktiv flüchten wir uns in Abstand gegenüber dem Leid anderer. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber dieses Anspiel kommt einem so furchtbar nah. Und niemand von uns möchte die Rolle mit dem Arzt tauschen. Instinktiv flüchten wir uns in Abstand gegenüber dem Leid anderer. Und manchmal beschleicht mich die Sorge, dass gerade wir Christen gegenüber dieser Krankheit besonders schnell auf der Flucht sind. Ja, man soll ja keinen Sex vor der Ehe haben. Halte die Gebote Gottes, lebe Sex nur in festen Beziehungen, dann passiert sowas auch nicht. Wir flüchten uns in den Abstand gegenüber dem Leid anderer. Wir sagen, selber schuld. Oder die Medien sind schuld, diese Soaps sind schuld. Zu wenig Aufklärung ist die Ursache, zu viele Filme, die leichtfertigen Sex zeigen. Oder wir flüchten uns noch ganz anders vor der Angst und dem Leid der anderen und sagen, es muss ja nicht so schlimm werden. Wir vertrösten, weil wir fühlen, dass wir keinen Trost haben. Für mich ist es sehr bedeutsam, dass die Bibel von solchem Leid, von solcher Angst, vom Tod so eindeutig spricht. In Hiob Kapitel 7, in den Versen 6 bis 11, Sie haben diesen Zettel vorliegen, diesen Text steht. Ganz ohne Hoffnung schwinden meine Tage, sie eilen schneller als ein Weberschiffchen. Gott, denk an mich, mein Leben ist ein Hauch, mein Glück vergeht, ich sehe es nie wieder. Noch siehst du mich. Doch bald ist es zu spät, blickst du dann wieder her, so bin ich fort. Die Wolke löst sich auf und ist verschwunden. Genauso geht's dem Menschen, wenn er stirbt. Vom Ort der Toten kommt er nicht zurück. Nie mehr betritt er die Erde. Nie mehr betritt er sein Haus und wer ihn kannte, wird ihn bald vergessen. Deswegen werde ich den Mund nicht halten. Ich lasse meiner Zunge freien Lauf. Was mich so bitter macht, das muss heraus. In diesem Anspiel fasziniert mich, betrifft mich, berührt mich der Arzt. Und zwar der Arzt in seinen unterschiedlichen Rollen. Die erdrückenden Fakten, die er dozierend vorträgt, die er sagt, so und so sieht das aus. Die erdrückenden Fakten und daneben bemühte Hoffnung. Und dann das Gefühl, gerade am Ende, das Gefühl der Katastrophe, das ihn selber weinen lässt. In einer Kampagne gegen AIDS heißt es, nicht alle Verkehrstoten hatten einen Unfall, manche hatten einfach keine Ahnung. War es ein ungeschützter Verkehr, war einer seiner ersten Fragen des Arztes, ein ungeschützter Verkehr? Noch nicht so lange her, dass das eigentlich nicht das Thema war bei diesem Thema außerehelichem, vorehelichem Geschlechtsverkehr, Partnerwechsel. Da war mir die Frage, wie verhindere ich eine ungewollte Schwangerschaft? Und heute ist die Frage, war es ein ungeschützter Verkehr? Wie verhindere ich, dass ich AIDS bekomme? Manche, so sagt es diese AIDS-Kampagne, hatten einfach keine Ahnung. Und diese junge Frau war einfach harmlos. Das Unbeherrschbare macht uns furchtbare Angst. Und was wir bei einer solchen AIDS-Erkrankung sehen, das sehen wir, oder bei einer HIV-Infizierung, das erleben wir ja auch noch auf ganz anderem Feld. Das erleben wir ja in unserer Mitte. Und auch das möchte ich mal aussprechen. Es mag ja sein, dass unter uns auch HIV-Infizierte sind. Und dass wir gar keinen Raum bieten, keinen Mut haben, das anzusprechen, zu äußern, damit umzugehen. Denn das Unbeherrschbare macht uns so sehr Angst, dass wir es tabuisieren. Aber wir kennen natürlich auch ganz andere Farben der Angst. Wir kennen die unheilbare Krankheit, die meist am Ende unseres Lebens steht, wenn wir schon älter geworden sind, aber manchmal auch mitten hineinbricht in junges Leben. Wir kennen vielleicht auch eine Großmutter, die mit 65 Jahren in Pension geht, um dann die Diagnose zu erhalten, nach einem harten, entbehrungsreichen Leben, Lungenkrebs. Wir kennen die Farbe der Angst vor der Zukunft. Was wird werden, was kommt auf uns zu? Viele von uns kennen die Angst vor dem Älterwerden und mancher von uns, vielleicht wir alle, werden sie noch kennenlernen. Wir kennen die Farbe der Angst des Alleinseins, dass uns keiner hört, keiner zuhört, keiner annimmt. Wir kennen aber auch die Angst vor Begegnungen, dass wir uns nicht trauen, mit Menschen in Berührung zu treten, in Kontakt zu treten, auszusprechen, wie es hier Hiob sagt, was mich so bitter macht, das muss heraus. Und was Hiob seinen Freunden, das ist ja der Kontext in dieser Szenerie, was er seinen Freunden sagt, die da sitzen mit vielen guten Ratschlägen und doch mit wenig Hilfe, das lesen wir Vers 6. Er sagt, ich bin ganz ohne Hoffnung schwinden meine Tage. Wir sagen, deine Situation macht mir Angst. Und wenn wir mit schwerkranken Menschen umgehen, mit krebserkranken Menschen, mit anderen Menschen, die eine tödlich gefährliche Krankheit haben, dann empfinden wir genau dies. Deine Situation macht mir Angst, dass du sagst, ganz ohne Hoffnung schwinden meine Tage. Dass du mir sagst, noch siehst du mich, doch bald ist es zu spät. blickst du dann, mein Partner, mein Freund, meine Freundin, wieder her. So bin ich fort. Da ist ja nicht nur Gott, der hinschaut und der Mensch ist fort, sondern da sind es wir ja. Und darum wollen wir nicht auf dem Sitz des Arztes sitzen, solche Diagnose aussprechen. Noch siehst du mich, doch bald ist es zu spät. Gehen Sie jetzt bloß nicht mit dem Gedanken, dass Sie bald sterben müssen. Nein, bald nicht, aber bestimmt. Vom Ort der Toten, Vers 9, kommt er nicht zurück. Nie mehr betritt er auf Erden sein Haus. Deine Situation macht mir Angst. Und wenn du es aussprichst, was du fühlst, was du erlebst, denkst, wenn du vor mir weinst, macht mir das noch viel mehr Angst. Da möchte ich am liebsten herauslaufen. Da mache ich die Tür hinter mir zu und sage, dein Leid kann nicht meines sein. So berechtigt dies ist. Weil Mitleid zu übernehmen letztlich auch nicht möglich ist. Jeder Mensch leidet eben individuell für sich und jeder stirbt auch seinen eigenen Tod. So verständlich es ist, dass wir die Türe hinter uns schließen, so hart ist es für den, der zurückbleibt. Deine Gefühle machen mir auch Angst. Deine Angst macht mir Angst. Und wie mächtig ist die Angst bei den Menschen, die eine solche Diagnose bekommen, durch HIV ausgelöst oder durch Krebs ausgelöst oder was weiß ich. Angst macht Angst. Und vielleicht bist du in einer Situation und kennst das vielleicht auch aus der Vergangenheit oder Gegenwart, dass du dich mit der Angst des anderen völlig überfordert siehst. Ich bin damit überfordert, denn das kenne ich nicht. Was ich kenne, ist, Probleme zu überwinden. Ich lasse mich nicht ins Boxhorn jagen. Und darum reden wir häufig auch einen solchen Unsinn in solcher Not. Und es geht dabei um alles andere als Trost. Es geht dabei darum, dass wir selber nicht vom Stuhl fallen. Und der Kranke, er bleibt allein. Der Kranke Hiob, hier in Vers 6, beschreibt etwas ganz Typisches, was Menschen in solcher Situation oder andere empfinden. Er sagt nämlich, ganz ohne Hoffnung schwinden meine Tage, sie eilen schneller als ein Weberschiffchen. Ganz typisch. Plötzlich beschleunigt sich das Leben kolossal. Weil wir merken, wir haben nicht mehr unbegrenzt viel Zeit. Erleben Schwerstkranke häufig, dass das Leben unheimlich schnell wird. Unheimlich schnell, so wie in dem Lied, das wir eingangs hörten. Hol mich aus dieser schnellen Zeit, heißt es da. Und auch das wünschen sich wir Kranken. Hol mich aus dieser beschleunigten Zeit. Die Tage und Nächte, so heißt es bei Hiob zuvor, die Tage und Nächte sind lang, quälend lang und schwinden immer schneller. Vers 7, mein Glück vergeht, ich sehe es nie mehr wieder. Wo kann diese junge Frau, wo kann Frau Tevis in ihrer Not Hilfe finden? Silbermond singt, gib mir irgendetwas, das bleibt. Sag mir, dass dieser Ort hier sicher ist. Können wir das sagen? Können wir das sagen in einer Welt, von der auch wir wissen, eine Welt, in der nichts mehr sicher scheint, gib mir hier ein bisschen Sicherheit um alles in der Welt. Wie wollen wir das tun? Was sage ich meinen Eltern? Ganz auf Unterstützung angewiesen und zugleich Verursacher der Krise, auch das rührt mich in diesem Gespräch an. Auch bei Hiob ist das so. Er ist Verursacher der Krise, denn der Glaube seiner Freunde gerät ins Wanken. Das konnten die sich überhaupt nicht vorstellen. Und wie häufig gerät der Glaube unserer Nächsten, unserer Angehörigen ins Wanken. Und wir sind quasi dafür verantwortlich, weil wir nun der Kranke sind. Ganz auf Unterstützung angewiesen und zugleich Verursacher der Krise. Und auch davon haben wir gehört, dass Krisen Familien betrifft. Und eingangs hat uns Tom davon erzählt, wie Familie damit umgehen kann. Aber entscheidend ist, dass sie sich dazu stellt. Entscheidend ist, dass Familie nicht sagt, wir machen weiter wie immer. Die junge Frau, Frau Teves, fragt sich, was soll ich meinen Eltern sagen? Ihr Konflikt also ist, darf ich Zuwendung erwarten von meinen Eltern, denen ich das eingebrockt habe? Ich bin doch schuld. Und das Paradoxe ist, dass wir uns als Kranke häufig tatsächlich schuldig fühlen. Gerade auch die psychisch Erkrankten fühlen sich in der Regel schuldig. Und dann fragen sich, darf ich das den anderen überhaupt zumuten? Darf ich mich zumuten? Zeigen, wie es mir geht? Ungeschützter Verkehr, Wahrscheinlichkeit 1 zu 50.000. In der Kampagne, der Anti-AIDS-Kampagne von der Michael-Stich-Stiftung gibt es ein neues Plakat, das lautet, und das hat mich irgendwie doch erschrocken gemacht, es lautet genau wie unser Thema ist, nämlich, deine erste Liebe kann die letzte sein. Deine erste Liebe kann die letzte sein. Was haben wir dem Unausweichlichen entgegenzusetzen? Was macht christlichen Glauben in solcher Situation aus? Was würden wir, Frau Teves, dieser jungen Frau, antworten auf ihre Not? Die frühen Christen haben eine Antwort gegeben, eine Antwort gefunden auf unausweichliches Leid, auf die Bedrohung des Lebens und des Todes, die mit ihrem Christsein nicht einfach überwunden war. Und sie fanden die Antwort auf die Überwindung dieses Leides ausgedrückt in Worten Jesu, in einem Wort, das er vielfach wiederholt und das er aus dem Alten Testament oder im Alten Testament auch schon findet. Und es ist heute Wochenspruch dieses Tages, Jesaja 43, Vers 1, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn ich darüber nachdenke, was ich zu sagen habe in solcher Situation oder vergleichbarer, dann wird mir sehr bewusst, dass ich als Mensch gar nichts mehr zu sagen habe. Dann wird mir sehr bewusst, dass das Einzige, was für uns eine Hoffnung sein kann, dieses Wort Gottes an uns und so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Aber wie sollen wir in solcher Lage keine Angst haben? Das macht den christlichen Glauben aus. Das ist es, was ihn besonders macht. Ich formuliere es einmal persönlich. Ich selber bin in solcher Situation nie gewesen. Aber ich mache mir manche Gedanken darüber, was sein wird, wenn es denn kommt. Und was ich mir für mein Leben wünsche, ist, dass ich dann auf das Leiden und Mitleiden und Leben Jesu Christi schauen kann. Dieses Herrn Jesus Christus, den wir nicht nur anbeten und feiern als den erhöhten und herrlichen Gott, sondern den wir anbeten als den leidenden und gequälten Herrn. Als den Herrn, der Mensch wird, hineingeht in diese Welt, der mit mir leidet und mir mein Leiden nicht erklärt. Aber von dem ich weiß, es ist ein Gott, dem ich nicht gleichgültig bin, sondern ein Herr, der sagt, fürchte dich nicht, ich weiß, was du leidest, ich kenne deine Angst. Ein Gott, der mich nicht leichtfertig vertröstet aufs Irgendwo, sondern der mich weist zunächst auf sein Kreuz und sagt, mein Leiden ging hin bis zum Tod durch Kreuzesnägel. Und der mich dann auch sehen lässt, dass das Ende nicht war seines Lebens, sondern die Auferstehung von den Toten. Gib mir ein Wort, das morgen noch gilt, singt Silbermond, und mir fällt nur ein Wort ein, das morgen noch gilt, nämlich, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist das eine Wort, das morgen noch gilt. Ob ich das werde halten können, wenn es für mich auf die letzte Strecke geht? Und die wird ja kommen. Das weiß ich nicht. Aber darum bete ich. Daran möchte ich mich halten und ich wünsche mir auch Menschen an meiner Seite, wie es uns Tom erzählt hat, die dann für mich beten, wenn ich selber nicht mehr beten kann. Die dann für mich glauben, wenn mein Eigenglauben bricht. Die dann stark genug sind zu sagen, Christus ist der Herr, der das Leben gibt. Und dies verheißene Leben schenkt er aus Gnade und nicht, weil der Kranke besonders stark ist, zuversichtlich oder dergleichen. Und mögen uns sogar die Schatten des Todes, die Dämonen der Nacht, begleiten auf unserer letzten Strecke. All das nimmt dem nichts, dass Christus sagt, ich schenke dir das Leben. Die ersten Christen haben ihren Glauben erfahren und gelebt als einen Glauben, der die Angst überwindet. Sie wussten, Gottes Ratschluss ist uns verborgen, aber in Jesu Nähe sind wir geborgen. Es ist kein Glaube, der die Wirklichkeit verändern muss, aber wie unsere Wirklichkeit aussehen wird, das bestimmt alleine Gott. Farben der Angst? Ich bin sehr froh, Jesus Christus zu kennen als den Herrn, der mir im Leben gnädig und freundlich ist, und dem ich darum auch vertraue, dass es mir im Sterben ist und auch Menschen wie Frau Teves, wie euch, wie unseren Alten, wie unseren Schwersterkrankten. Und ich möchte lernen, das Unfassbare, das Unheilbare anzunehmen. Ich möchte lernen, und ich wünsche mir das auch für unsere Gemeinde, dass wir es lernen, dem uns zu stellen. Es nicht zu tabuisieren, nicht wegzudrücken, weil deine Angst mir so viel Angst macht. Ich möchte, dass wir lernen, im Glauben zu beten, aber dass wir nicht der Magie verfallen, die Gott manipulieren will. Ich möchte einen Glauben leben, der auf Jesus Christus alleine baut und der darum weiß, dass sich dieser Gott nichts nehmen lässt. Wie es das Lied sagt, nicht durch selbst eigene Pein, nicht durch irgendwelche Übungen, sondern allein so, es muss erbeten sein. Und darum möchte ich auch vor Gott so stehen als ein Menschen, der ihn fürchtet, weil er heilig ist, weil er Gedanken hat, die ich nicht verstehe. Und ich möchte nicht, dass wir als Christen beginnen, einen Zauber zu veranstalten, durch den wir glauben, etwas bewirken zu können, etwas Gott abringen zu können, zu dem er eigentlich gar nicht bereit ist. Darum meine ich, dürfen unsere Gebete gefasst sein, Entscheidend ist, dass sie im Glauben gesprochen sind. Nicht die vielen Worte machen den Inhalt, sondern auch hier das eine Wort: Ich glaube deinem Wort. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich habe dich erlöst. Amen. Wir haben jetzt eine Zeit der Stille. So wollten wir in die Anbetung Gottes eintreten, dass wir jetzt eine Zeit der Stille, jeder für sich persönlich hat, und dass diese Zeit der Stille abschließt mit Fürbitten, Gebeten einiger Geschwister, die dann nach vorne kommen werden. Noch zu einem bewussten Akt einfach auffordern, nämlich, dass wir aufstehen und einen Augenblick still sind und an die Menschen denken, die diese Krankheit, über die wir heute Morgen hörten, die sie tatsächlich erfahren, tatsächlich daran leiden. Mir ist es auf dem Herzen, dass wir uns dem nicht abwenden, dass wir gerade als Christen nicht verurteilen, sondern schweigen vor dieser großen Not, dass wir Menschen nicht geringschätzig anschauen, sondern mit der Liebe Gottes. Lasst uns einen Augenblick aufstehen, an diese AIDS-infizierten, HIV-infizierten, erkrankten Menschen denken und dann schließe ich ab und wir gehen in die Anbetung. Herr Jesus Christus, wir haben unsere Bitten zu dir gebracht. Nun bringen wir dir aber auch das Bekenntnis unserer Schuld. Das Bekenntnis, wo wir AIDS-Erkrankte oder HIV-Infizierte schäbig angesehen haben, mit unseren Augen oder mit unseren Herzen. Wo wir schnell gerichtet haben, statt Barmherzigkeit zu üben. Wo wir uns dem Leid entzogen haben, durch kluge Sprüche frommer Art. Herr, du bist ein barmherziger Samariter gewesen. Darum bitten wir dich, vergib uns unsere Schuld der Gleichgültigkeit. Vergib uns unseren Hochmut. Vergib uns, wo wir Glauben an dich als Besitz begriffen haben, statt als Auftrag zur Liebe. Amen.
Du bist mein Zufluchtsort, ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich, Herr, wann immer mich Angst befällt, traue ich auf dich, ja, ich trau auf dich, und ich sage, ich bin stark in der Kraft meines Herrn. Du bist mein Zufluchtsort, ich berge mich in deinem lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Komm und fülle mein Herz, gib mir nur deinen Geist. Du bist unser Gott, der Heilung bringt, Licht des Lebens, das das Dunkel durchdringt.
Yeah.
na 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 na.
Wir stellen das gerade einen Augenblick um, ihr dürft euch nochmal hinsetzen und ihr bleibt ruhig stehen, das dauert nur einen Augenblick. Wir haben heute Morgen eine ganz besondere Dekoration, ich weiß nicht, ob die euch ins Auge gefallen ist, mir fiel sie gerade ins Auge, als wir in der Anbetungszeit waren. Da seht ihr ja eine schwarze Schleife oder ein schwarzes Tuch und eine schwarze Rose. Unser Thema war Farben der Angst und dieser Strauß ist sehr bunt. Aber das Schwarze steht immer für die Angst. 1:50.000, vielleicht ist dieses Schwarzsymbol für den einen. Und vielleicht bist du das, der voller Angst ist. Der in Trauer ist. Der so sehr beladen ist, dass er sich wünscht, dass jemand mit ihm betet, ihm zuhört. Und ihr habt dazu die Gelegenheit, jetzt im Anschluss an den Gottesdienst sind hier Menschen, die mit euch beten werden. Und wenn du willst, kannst du dort hingehen und dein Anliegen einfach nennen und es wird für dich gebetet. 1 zu 50.000, da sind aber eben auch die 50.000, dafür steht das viele weiß. Die vielen Menschen, die auch wirklich dankbar sein können für ihr Leben. Und vielleicht gehörst du dazu. Du freust dich deines Lebens und das ist gut. Für uns alle gilt Gottes Segen. Segen Gottes bedeutet, wir befehlen uns dir an, dem Herrn, der für uns Gedanken des Friedens und der Liebe hat. Gedanken der Hoffnung und des Heils. Und ich bitte euch, zu diesem Segen, den wir jetzt von Gott erbeten wollen, aufzustehen. Und danach singen wir dann noch zwei Strophen aus dem Lied von guten Mächten, wunderbar geworden. Herr, unser Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir bitten dich um deinen Segen. Herr, segne du uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Lieber Vater, wende dein Angesicht uns zu, schenk uns deinen Frieden, deine Erlösung durch unseren Herrn Jesus Christus. Danke, Herr, für das ewige Leben. Danke, Gott, für all deinen Trost und deine Hilfe. Lass ihn uns immer bei dir finden. Amen.
Sonia.